Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Wiebke Poromka. Guten Tag. Sie galt als Ausnahmeerscheinung und als große Außenseiterin der deutschsprachigen Literatur, die 1921 geborene Ilse Eichinger. Mit ihrem einzigen Roman, Die größere Hoffnung, hat sie eines der ersten Bücher über Krieg und Judenverfolgung geschrieben. 1952 erhielt Eichinger für ihre Spiegelgeschichte den Preis der Gruppe 47. Die Erzählungen der 60er und 70er Jahre kündigten jede Verbindung zum realistischen Schreiben auf. Es folgten 20 Jahre Schweigen. Und schließlich als 80-Jährige verfasste Eichinger ein außergewöhnliches Spätwerk als Zeitungskolumnistin und passionierte Kinogängerin. Mit 95 Jahren verstarb die Schriftstellerin in ihrer Herkunftsstadt Wien. Und nun, zu ihrem 100. Geburtstag, sind nicht nur weitere Werkausgaben, sondern auch Briefe von Ilse Eichinger erschienen. Dorothea Diekmann mit einem Porträt.
Februar 1946. Noch ist der Krieg kein Jahr zu Ende. Da sitzt Ilse Eichinger, gerade 25, in einer winzigen Wiener Wohnung am Küchentisch und schreibt an ihre Schwester, die sie seit 7 Jahren nicht gesehen hat.
Die Tage fließen hier so ineinander. Immer schneit es und der Wecker tickt ernst und selbstbewusst. Schritte gehen vorbei und es ist wieder still. So bleibt mir Zeit, zurückzutauchen in die Verfolgung und das Elend, das mich nicht loslässt und mir irgendwie zur Verpflichtung geworden ist. Mein Roman wird nicht fertig, denn ich zweifle an mir selbst und an allen meinen Worten. Immer will ich viel mehr sagen, als ich dann sagen kann. Denk an mich, denn er muss fertig werden, sonst ersticke ich dran. Manchmal glaube ich, man muss zuerst schweigen lernen, bevor man spricht. Sehr müd bin ich manchmal und gequält. Es nimmt sehr her, das, was man Talent nennt. Manchmal möchte ich's wegwerfen und kann doch nicht.
Der Roman, der am selben Tisch entsteht, widersetzt sich schon im Titel Die größere Hoffnung, der Verfolgung, dem Leid, dem gewaltsamen Tod, von denen er erzählt. Er erscheint 1948, zeitgleich mit Celans erstem Gedichtband Der Sand aus den Urnen, der die Todesfuge enthält. Beide Bücher, erste Zeugnisse einer Literatur nach Auschwitz, werden zunächst wenig beachtet. Bei der Kritik löst Die größere Hoffnung ebenso viel Befremden wie Bewunderung aus. Nun schickt der Verleger Gottfried Beermann Fischer, der den Verlag über die Exilzeit gerettet hat, seiner Autorin einen Brief. Fast 50 Jahre später hört sich Ilse Eichinger den Wortlaut noch einmal an.
1948 an die Ilse Eichinger. Gottfried Beermann Fischer. Sie müssen sich jetzt aber auch sehr fest disziplinieren und in die Hand nehmen. Die Freiheiten, die Sie sich bei Ihrem ersten Buch noch erlauben konnten, gewisse Abschweifungen und ein gewisses sich gehen lassen in den Seitensprüngen der Fantasie, müssen Sie beim nächsten Buch abstellen.
Und das war nicht so wahnsinnig ermutigend. Aber ich habe es auch nicht zu ernst genommen. Ich habe mir nur gedacht, der hat ja keine Ahnung.
Ilse Eichingers Werk beweist, dass der Begründer des Fischer Verlages damals die Bedeutung ihres Schreibens tatsächlich nicht begriffen hatte. Disziplin statt Freiheit, Verzicht auf die Abschweifungen der Fantasie. Die Ironie liegt darin, dass Eichinger gerade diese Ansprüche verfolgte, im Lauf der Jahre immer strenger auslegte und auf eben diesem Weg eine der großen Autorinnen der literarischen Moderne wurde.
Also das Wort Dichterin, das Wort Fantasie, das hat mich auch schon als Kind wahnsinnig gemacht und immer zornig. Bis heute. Ich will keine Fantasie. Was ist das? Ich wollte genau sein. Das will ich auch jetzt noch. Und ich habe zu allerletzt 2 Erinnerungen an das Kriegsende geschrieben, erst vor einem Jahr oder einem halben. Das sind wirklich nur mehr genaue Berichte oder Berichte über jetzige Situationen. Ich wollte präzise sein und wenn es jetzt auf Berichte hinausläuft, habe ich dann endlich erreicht, was ich wollte.
Richard Reichensperger, mit dem Eichinger dieses öffentliche Gespräch führte, war Kritiker für die Wiener Tageszeitung Der Standard und Herausgeber ihrer Werkausgabe. Als ihr Lebensmensch der späten Jahre hat er maßgeblich dazu beigetragen, dass sie wieder zu schreiben begann, nach Jahrzehnten kaum unterbrochenen Schweigens. Sprachskepsis ist das Signum ihrer Literatur. Ilse Eichinger hat keine Themen, sie hat eine Sprache, erklärt der Schweizer Literaturkritiker Samuel Moser. Und sie hat nur eine Sprache, die Sprache, der sie misstraut. Aufruf zum Misstrauen heißt einer ihrer ersten Texte nach dem Krieg und in der Erzählung Meine Sprache und ich wird das Misstrauen zur Poetologie.
Meine Sprache und ich, wir reden nicht miteinander. Wir haben uns nichts zu sagen. Es müsste ihr mehr an mir liegen, schon lange. Ich habe sie im Verdacht, dass ihr nur an sich selbst liegt oder nichts an sich selbst. Oder beides, das trifft sich. Ich werde tun, was ich für sie tun kann. Man wird mit der Zeit nichts mehr von ihr wollen und ich werde das Meinige dazu tun. Ich werde hier und dort einen Satz einflechten, der sie unverdächtig macht.
Die Radikalität dieser Literatur hat dazu geführt, dass weite Teile des Lesepublikums mit dem Namen Aichinger kaum mehr verbinden als jene Schriftstellerin, die zusammen mit Ingeborg Bachmann eines der wenigen weiblichen Mitglieder der Gruppe 47 war und die Frau, die Günter Eich heiratete. Immer unerbittlicher und subversiver hat ihr Schreiben der herrschenden Wirklichkeit, der herrschenden Sprache das Einverständnis versagt. Ihre Hörspiele und Erzählungen zertrümmern gewohnte Festlegungen und Sinngebungen und das auf äußerst sinnliche Weise, konkret, anarchisch, neuschöpfend. In den Worten von Peter Handke.
Lise Aichinger vertraut nur auf ihre eigene tiefe Wildheit, kann man sagen. Es ist eine sehr wilde Literatur, fast eine ursprüngliche Literatur. Ein Wort genügt und nicht nur die Seele des Lesers wird gesund, sondern die Seele dessen, der liest, die wird sehend. Und das ist das, was über das Zauberhafte hinausgeht und im guten Sinn eine beständige Literatur erzeugt.
Dem Ungenügen an den Worten, an ihrer Tendenz, die Wirklichkeit zu verbrämen statt zu bezeichnen, begegnet sie mit einer Neuvermessung des Sprachraums. Während man den Erzählungen in den 50ern noch einen beschreibbaren Inhalt entnehmen kann, verzichten die Hörspiele und Prosatexte der 60er und 70er darauf, Zusammenhänge zu stiften oder erlesene Wörter zu verwenden. Ich gebrauche jetzt die besseren Wörter nicht mehr, heißt es in dem Band »Schlechte Wörter«. Diese Negation trotzt der Macht falscher Gewissheiten, falscher Antworten, falscher Brauchbarkeit, falscher Zentralperspektive. Im äußersten Sprachzweifel, an den äußersten Orten, finden sich neue Worte.
Wult wäre besser als Welt, weniger brauchbar, weniger geschickt. Arde wäre besser als Erde. Aber jetzt ist es so. Normandie heißt Normandie und nicht anders. Das Übrige auch. Alles ist eingestellt. Aufeinander, wie man sagt und wie man auch sieht und wie man auch nicht sieht. Nur Dover ist nicht zu verbessern. Dover heißt so, wie es ist. Von diesem, wie viele sagen, unbeträchtlichen Ort sind alle Bezeichnungen und das, was sie bezeichnen, leicht aus den Angeln zu heben. Delft, Hindustan, auch Beyond, obwohl Beyond kein Ort ist oder wahrscheinlich keiner ist. Aber Dover, beharrlich und sehr am Rand, nützt seine Macht nicht. Das eben ist sein Gütezeichen.
Die Entwicklung von Aichingers Literatur lässt sich als konsequenter Weg ins Schweigen kennzeichnen. Dass sie am Ende des Jahrhunderts wieder zum Schreiben zurückfand, betrachtete sie selber als spätes Glück. Die letzten Texte sind ein serielles Spätwerk im flüchtigen Medium von Feuilleton-Kolumnen und Journalen, das sie in Buchform größtenteils der Wiener Edition Korrespondenzen anvertraute. Voraussetzung war die Rückkehr in die Stadt, in der Aichinger starb und in der sie vor heute 100 Jahren geboren wurde, Wien. Zwei Daten innerhalb der eisernen Zeit nach dem Anschluss Österreichs haben ihr Leben und Schreiben gezeichnet. 1939 emigrierte ihre identische Zwillingsschwester Helga mit einem Kindertransport zu einer Tante nach England, während Ilse zum Schutz der jüdischen Mutter in Wien blieb. Den Plan, ihnen nachzufolgen, machte der Kriegsausbruch zunichte. Der durch Krieg und Zensur extrem erschwerte Briefwechsel der Schwestern Ilse und Helga in der langen Trennungszeit zwischen 1939 und 1947 ist nun in der Edition Korrespondenzen erschienen, mit Faksimiles versehen und von Nicola Herweg in bisher unerreicht sorgfältiger Weise biografisch kommentiert. In einem Weihnachtsbrief schreibt Ilse nach London:
Der Himmel draußen wird immer tiefer und immer schwerer von Hoffnung. Und noch immer schneit es und die Gesichter der Menschen werden verhüllt. Und wenn irgendwo in der Auslage eines Friseurladens ein Spiegel ist, dann kann man sich entgegengehen und man kann glauben, das Spiegelbild bist du, mein Geliebtes.
Im Mai 1942 dann sieht die 20-Jährige auf der Wiener Schwedenbrücke in einem Viehwagen die Großmutter zusammen mit zwei Geschwistern der Mutter zum letzten Mal. Sie werden bei Minsk ermordet. Diesen Moment hat Aichinger, wie sie später sagte, nicht überlebt. Die vom Roten Kreuz übermittelten Kurzbriefe, in denen nur das Fehlen der Namen den Verlust anzeigt, lassen sich nicht ohne Erschütterung lesen. Mit 75 erinnert sich Aichinger an ihre Angst, wenn die Mutter, eine Ärztin, auf Krankenbesuch war und vergleicht ihre Abwesenheit im fernen Stadtteil Simmering mit dem Verschwinden der Großmutter.
Das Gefühl, jemanden zu verlieren, das war früh. Das Gefühl zum Beispiel, dass sie aus Simmering nicht zurückkommt, war vielleicht so stark wie die irrsinnige Hoffnung, dass meine Großmutter, die mir der liebste Mensch auf der Welt war, was ich immer wieder betone und noch ist, dass die zurückkommt. Also so ihre Vorstellung, dass jemand nicht zurückkommt, weil er 7 Stunden in Simmering ist, oder dass jemand zurückkommt, der von einem Viehwagen nach Minsk deportiert wird und den man noch in dem Viehwagen sieht, über eine Brücke in Wien fahren. Das sind so Paradoxien, die einem auch in einem selbst bleiben.
Diese Paradoxie prägt Aichingers Poetik als ein Schreiben vom Ende her und auf das Ende hin, wo Verlust und Hoffnung, Abschied und Aufbruch zusammenfallen. Am augenfälligsten in der berühmten Spiegelgeschichte, die den Lebenslauf einer jungen Frau rückwärts erzählt. Im Gedicht Winterantwort verschränken sich die Stimmen der Großmutter und ihres Enkelkinds. Frage und Antwort, Tod und Leben überschneiden sich.
Winterantwort. Die Welt ist aus dem Stoff, der Betrachtung verlangt. Keine Augen mehr, um die weißen Wiesen zu sehen. Keine Ohren, um im Geäst das Schwirren der Vögel zu hören. Großmutter, wo sind deine Lippen hin, um die Gräser zu schmecken? Und wer riecht uns den Himmel zu Ende? Wessen Wangen reiben sich heute noch wund an den Mauern im Dorf? Ist es nicht ein finsterer Wald, in den wir gerieten? Nein, Großmutter, er ist nicht finster, ich weiß es. Ich wohnte lang bei den Kindern am Rande und es ist auch kein Wald.
Und die 85-Jährige sagt:
Man sollte die Stimmen derjenigen, mit denen man sich täglich unterhält, auch Fremder und auch die der Nächsten, so hören, als hörte man die Stimmen von aus dem Grab Wiedergekommenen. Denn eines Tages sind es solche Stimmen.
Aus dem Grab tönt inzwischen auch diese Stimme, die während Aichingers Schreibabstinenz oft in Interviews zu hören war, vor allem seit ihrer Rückkehr nach Wien im Jahr 1988. Dann erschienen vom Jahr 2000 an ihre Biennale-Tagebücher zum Wiener Filmfestival, die Kolumnen Unglaubwürdige Reisen, Journal des Verschwindens und Schattenspiele in Wiener Zeitungen. Fliegende Texte auf fliegenden Blättern. Straßen, Kinos und Kaffeehäuser sind die Orte, an denen Erinnerungen aufflackern und verschwinden, so wie Steine dem Wasser anvertraut werden, damit sie darauf springen, wie es in dem Band Film und Verhängnis heißt, für den die Autorin einen Teil der Texte zusammenstellte. Der Untertitel Blitzlichter auf ein Leben verweist auf eine Autobiografie, die sich der Flüchtigkeit, der Plötzlichkeit verschreibt, statt einer chronologischen, auf ein stabiles Ich zentrierten Rückschau. Im dunklen Kinosaal verbindet sich das Licht-Schattenspiel der Filmvorstellungen mit den Momentaufnahmen der Erinnerung. Schnitt und Montage, die präzise sprachliche Evidenz von Assoziationen und Déjà-vus kennzeichnen die Texte. Ebenso wie die in den Büchern Kurzschlüsse und Subtexte gesammelten Notate. Zeiten und Orte bilden eine bewegliche, durchlässige Raumzeit, unvereinbar mit der Konstruktion eines kohärenten »Ich war einmal«. Das Ich als solches steht in Frage und verschwindet zusehends aus den autobiografischen Miniaturen. Im Journal des Verschwindens erklärte Aichinger rückblickend:
»Vieles lernte ich langsam, aber ich sagte ich bald und empfand es ebenso bald als daneben, wie jede Anrede an Fremde, von denen man nicht weiß, wer sie sind. Zugleich wollte ich nicht zu viel von mir wissen, weder wie viel noch wie wenig dahinter.«
Schon in der Erzählung »Die Maus« von 1965 ist das Beharren auf Unidentifizierbarkeit ein existenzieller Akt des Widerstands.
»Wer weiß, vielleicht beruht mein Jubel darin, dass ich unauffindbar bin.«
Das Verschwinden, man kann es fast als Aichingers Credo bezeichnen, definierte sie als Anlaufstrecke für die Freiheit, wegzubleiben. Es steht nicht im Widerspruch zum Engagement, sondern für eine Haltung, in der sich Ablehnung mit Auflehnung verbindet, ja sogar mit Humor.
Also würde die Welt anders ausschauen, wenn du bei der Schöpfung dabei gewesen wärst?
Oder? Ich hätte die Schöpfung untersagt.
Ach ja, ja.
Und zwar sofort. ganz plus.
Du wärst dagegen gewesen.
Dagegen.
Ja, ja, dann säßen wir jetzt nicht hier.
Ja, das hätte ich gesagt, dann, aber nur mit der Bedingung, dass wir an diesem und diesem Tag in Berlin sind.
Okay.
Aber sie bringt doch so viele Leiden mit sich und vor allem das mit Ansehen von Leiden, dass man sie nur mit größter Skepsis betrachten muss. Und ich wundere, dass sich niemand mehr wundert über sich selbst und über alles.
Jetzt, zu ihrem 100. Geburtstag, werden weitere Spuren von Autorin und Person vor dem Verschwinden bewahrt. Der Fischer Verlag hat rund 100 über ihr gesamtes Schreibleben an verstreuten Orten veröffentlichte Texte zusammengestellt. Die Edition Korrespondenzen versammelt erstmals Radioessays von 1957. Das Ich eines Autors aufzufinden, das versprechen üblicherweise Briefe. Ein weiterer Briefband dokumentiert die Beziehung zwischen dem Paar Ilse Eichinger-Günther Eich und Ingeborg Bachmann. Während die Zwillinge einen Abgrund erzwungenen Schweigens zu überbrücken suchen, begleitet diese Korrespondenz eine gelebte Freundschaft. Hier erscheint Eichinger im privaten Alltag innerhalb ihrer Familie, in die Bachmann als dritter Zwilling aufgenommen wird und übernimmt vornehmlich die Rolle der Trösterin und Ratgeberin. Ilse vertraut mit der äußersten Verlassenheit, versichert schon im ersten Brief der von Alltagsnöten geplagten Freundin Inge,
dass ich es mit dir teile und das für wichtiger halte als vieles von dem Wirbel und dem Betrieb, den ich für gefährlich halte, sobald er einem keine Zeit mehr lässt, Heimweh zu haben und diese Verlassenheit zu spüren, die mit uns allen identisch ist und die auf der anderen Seite den Glanz ausmacht, wenn wir ihn auch selbst in diesem Augenblick nicht sehen.
Allmählich werden Bruchlinien deutlich. Vom Literaturgetriebe, von dem sich Eichinger distanziert, lässt sich Bachmann zusehends einnehmen und ihre persönlichen Krisen nehmen der Freundschaft den Raum. Sie zeigt sich verletzt über ein Wir Eichingers, das Günther Eich einschließt. Spätestens als aus ihr und Max Frisch ein Wir wird, verebbt der Briefwechsel. Wie tief auch die literarische Kluft ist, erweist sich Jahrzehnte später, als Ilse Eichinger, 82-jährig, Bachmanns Begriff der Todesarten in Frage stellt. Er sei falsch wie das meiste, was sie geschrieben habe. Über ihr eigenes Schreiben verliert Ilse gegenüber Inge kaum ein Wort. Es findet sich lediglich eine Andeutung an die Maulwürfe getauften Prosagedichte, die sie später unter dem Titel Kurzschlüsse ordnete. Sie arbeite, heißt es 1954 bündig,
an immer kürzeren Versuchen, die man auch nicht mehr Geschichten nennen kann. Das nächste werden wahrscheinlich Seufzer sein, um es noch kürzer zu machen.
Seufzer, so könnte man viele der Briefe an Helga aus den vorangegangenen Kriegs- und unmittelbaren Nachkriegsjahren nennen. Sie geben nicht nur Aufschluss über eine Jugend im Zeichen äußerster Bedrohtheit, sondern auch über die vor jeder Veröffentlichung angelegten Fundamente von Ilse Eichingers Poetik. Im Versuch, dass nichts zwischen Absenderin und Adressatin und dass nichts angesichts der Vernichtung zu durchdringen, wird ihr Misstrauen gegen die vorhandene Sprache, ja schon gegen das Subjekt Ich, vorweggenommen.
Während ich schreibe, weiß ich, dass meine Worte nicht genügen. Ich weiß das immer, aber ich schreibe weiter. Und ich will, dass zuletzt das Wort Ich wegfällt. Das ist mein größter Wunsch, aber noch in weiter Ferne.
Tatsächlich hat Eichinger in der weiten Ferne des Alters der Sprache absoluten Vorrang vor der persönlichen Existenz eingeräumt. Gefragt, wie ihr denn ihre Worte einfielen, antwortete sie:
Es ist tatsächlich so, ich glaube, sie existieren. Und sie würden, auch wenn sie mir nicht einfallen, bin ich ganz fest überzeugt, dass sie jemandem anderen einfallen würden. Weil bestimmt,
aber mir nie.
Doch, natürlich. Das, gerade denen, die das nicht glauben. Dass sie einfallen würden, weil sie da sind, weil sie präsent sind. Ich habe bei mir eher das Gefühl, dass ich sehr zufällig bin, als bei Sätzen. Nicht nur bei meinen, schon gar nicht nur bei meinen, sondern überhaupt. Bei Sätzen, die stimmen, habe ich das Gefühl, sie sind nicht zufällig. Die wären gekommen, ob sie durch mich, ist nicht sehr wichtig, oder durch jemand anderen gekommen wären. Die wären da.
Ilse Eichinger wäre heute 100 Jahre alt geworden. Dorothea Diekmann über eine außergewöhnliche Schriftstellerin und die Neuerscheinung anlässlich ihres Geburtstags. Die Literaturangaben hierzu finden Sie auf deutschlandfunk.de. Und das war der Büchermarkt. Einen guten Tag wünscht Wiebke Poromka.